Deutschlandfunk, das war der Tag.
Kommunalwahlen in einem der kleinsten Bundesländer Deutschlands in Thüringen. Nicht unbedingt der Aufmacher für eine Zeitfunksendung im Deutschlandfunk, hätten wir vor ein paar Jahren noch gesagt. Aber diesmal ist vieles anders. In zwei Wochen steht die Europawahl an, im Herbst die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Die AfD in Thüringen, nach Umfragen eine Macht, stolpert von einem Skandal in den nächsten. Wie wirkt sich das auf die Kommunalparlamente und Spitzenämter im Land von Björn Höcke aus? Wir haben Eindrücke und Ergebnisse aus Thüringen. Der Europawahlkampf wirft seine Schatten voraus. In zwei Wochen, am 9. Juni, ist es soweit. Heute haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und CDU-Chef Friedrich Merz deshalb Leipzig besucht. Wir waren da vor Ort. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zu Gast in Deutschland. Es ist nicht irgendein Arbeitstreffen, sondern ein richtiger Staatsbesuch. Der letzte war der von Jacques Chirac bei Johannes Rau. Kanzler war damals im Jahr 2000 Gerhard Schröder. Eindrücke von diesem Staatsbesuch gibt's gleich von unserer Frankreich-Korrespondentin. Ein Thema bei Macrons Besuch: die Waffenlieferungen an die Ukraine. Da liegen die Positionen ja etwas auseinander und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fordert mehr Unterstützung aus aktuellem Anlass nach dem Bombenangriff auf einen Baumarkt in Kharkiv. Das und mehr in den kommenden knapp 25 Minuten. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Ja, sicher, Kommunalwahlen haben nur bedingte Aussagekraft für Landtags- oder gar Europawahlen, aber sie können ein Stimmungsbild malen, zum Beispiel davon, wie die AfD abschneidet in einem ihrer Stammländer angesichts der Querelen in und um diese Partei. Wir haben die sich auf kommunaler Ebene ausgewirkt. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard fasst die Ergebnisse zusammen.
Wahlabend im Erfurter Rathaus. Ein Beamer wirft die Ergebnisse auf eine Leinwand. Schon lange vor Auszählung der letzten Wahllokale ist klar, der Amtsinhaber Andreas Bausewein, SPD, kommt in die Stichwahl, aber auf dem zweiten Platz. Er tritt dann gegen den CDU-Kandidaten an. Der AfD-Kandidat ist auf dem dritten Platz gelandet und damit raus. Für den Sozialdemokraten Bausewein, der um seine Wiederwahl fürchten muss, ist die gute Nachricht des Abends, dass die AfD thüringenweit nicht so gut abgeschnitten hat wie erwartet.
Ja, zum Glück. Ich glaube schon, dass man sieht es auch in der Wahlbeteiligung, die ist deutlich gestiegen. Das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass der eine oder andere auch zur Wahl gegangen ist, die bisher nicht hingegangen sind, mit dem Ziel, die blaue Welle zu verhindern. Und das ist auf jeden Fall am heutigen Abend ein gutes Ergebnis.
Dabei hatte der AfD-Rechtsaußen und ebenfalls Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke noch vor Tagen prophezeit:
Ich bin sicher, dieser Siegeszug der AfD im Osten kann nicht mehr gestoppt werden, weil die Zeit reif ist.
Dort, wo die AfD Kandidaten zur Oberbürgermeister- oder Landratswahl aufgestellt hat, kommt sie meist in die Stichwahl. Aber nur in einem Landkreis, im Altenburger Land, liegt sie nach dem ersten Wahlgang knapp an erster Stelle. Überall sonst liegen die Kandidaten von CDU und SPD und eine parteilose vorn und haben damit gute Ausgangspositionen für die Stichwahl in zwei Wochen. Der AfD-Chef Stefan Möller macht für das an den Erwartungen gemessene, relativ schlechte Abschneiden seiner Partei nicht die Beobachtung durch den Verfassungsschutz verantwortlich.
Glaube ich gar nicht. Also ehrlich gesagt, ist das, was der Verfassungsschutz sagt, für die Thüringer irrelevant. Sie haben sich ihre Meinung gebildet. Die einen sagen halt, die AfD können wir nicht wählen. Und die anderen sagen, die wählen wir gerade auch, weil der so einen Unsinn erzählt. Ne? Ich meine, die meisten Leute, die sich mit uns beschäftigen, haben uns mittlerweile kennengelernt. Die wissen, dass da keine Vollnazis zur Wahl stehen, sondern ganz normale Menschen, die sich halt Sorgen machen in all den Politikfeldern, für die wir halt entsprechend auch eine gewisse Relevanz haben.
Anders bewertet er aber die Tatsache, dass seine Partei ihre Spitzenkandidaten zur Europawahl, Krah und Büstrom, aus der Öffentlichkeit nehmen musste, um weiteren Schaden zu verhindern.
Ich muss tatsächlich sagen, was die Europawahl angeht, das ist eine Entwicklung, über die ich nicht glücklich bin.
Das ist freundlich formuliert, vermutlich.
Ja.
Die Thüringer CDU feiert am Abend. In 8 von 13 Landkreisen und der Landeshauptstadt Erfurt geht sie aus der ersten Position heraus in die Stichwahl, in einer weiteren aus der zweiten. In 3 Städten konnten die CDU-Oberbürgermeister ihr Amt verteidigen. Der Landesvorsitzende Mario Vogt ist sichtlich erfreut.
Das ist sicherlich ein Fingerzeig, dass dieses Duell CDU und AfD tatsächlich auch bei der Landtagswahl eine Rolle spielen wird. Aber für uns als Union bedeutet das, es muss darum gehen, die Menschen mit einer lebensnahen Politik zu überzeugen und sie zu gewinnen. Unser Land ist an vielen Stellen aufgewühlt. Die Ampel hat sicherlich ja auch ein schwieriges Wahlergebnis für sich einfahren müssen, weil die Menschen unzufrieden sind. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal, was wir jetzt hier haben.
Die SPD hat einen Landratsposten schon im ersten Wahlgang verteidigt. In 3 weiteren Landkreisen stehen die Chancen in der Stichwahl gut. Der einzige FDP-Oberbürgermeister des Freistaats, Thomas Nitsche in Jena, wird in der Stichwahl gegen eine grüne Kandidatin antreten. Zur Freude der grünen Landtagsabgeordneten Laura Wahl, die im Erfurter Rathaus die Ergebnisse in Stadt und Bundesland auf der Leinwand und am Handy verfolgt.
Ja, ich glaube, für die Landtagswahl ist es auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Es zeigt sich, dass die internen Machtkämpfe innerhalb der AfD hier in Thüringen, aber auch die Verurteilungen und Gerichtsprozesse gegen mittlerweile mehrere AfD-Vertreter gerade auch auf Europaebene Wirkung zeigen und WählerInnen erkennen, die AfD ist keine Alternative für Thüringen.
Dennoch wird die AfD in vielen Kreistagen und Stadträten stärker vertreten sein und die Kommunalpolitik stärker als bisher beeinflussen können. In einem Wahlkreis, in dem die AfD nicht angetreten ist, hat es ein bekennender Neonazi in die Stichwahl um den Landratsposten geschafft. Jede 4. Stimme im Landkreis Hildburghausen ging an den Hitlerverehrer Tommy Frenk.
Und von Thüringen weiter ins Nachbarland Sachsen. Da stellt ja die CDU immerhin den Ministerpräsidenten. Der Michael Kretschmer hat heute Wahlkampf gemacht. Zusammen mit Friedrich Merz, mit Ursula von der Leyen und dem sächsischen Spitzenkandidaten für die Europawahl mit Oliver Schenk. Und das an einem geschichtsträchtigen Ort. Eine Reportage unseres Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz.
Den Kirchturm und den Platz davor habe sie im Herbst 1989 jeden Abend im Fernsehen gesehen. So beginnt Ursula von der Leyen ihre Rede. Nun steht sie selbst vor der Nikolaikirche in der Innenstadt von Leipzig, symbolträchtiger Ort der friedlichen Revolution.
Ohne diese Menschen gäbe es heute das freie und das friedliche Europa nicht. Und das ist die große Erzählung Europas, vor der ich mich verneige.
Mehrere hundert CDU-Anhänger und Interessierte stehen in der prallen Nachmittagssonne und hören zu, was die EU-Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der CDU im Europawahlkampf zu sagen hat. Von der Leyen verspricht weiteren Beistand für die Ukraine. Innerhalb der EU will sie strategische Industrien stärken. In der Handelspolitik müsse sich die EU gegen China behaupten, etwa gegen Elektroautos, die staatlich subventioniert sind.
Und hier unsere Unternehmen und hier unsere Arbeitsplätze kaputt machen. Das, liebe Freundinnen und Freunde, geht nicht. Wir wollen Handel, wir sind offen für Handel. Aber dieser Handel muss fair sein.
Angesichts der systemischen Rivalität mit China und Russland sieht CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz Friede, Freiheit und Wohlstand in Europa bedroht, nicht nur von außen.
Wir werden mit Streitkräften nach außen und Polizei nach innen unsere Freiheit verteidigen müssen. Beides gehört zusammen.
Begleitet werden die Wahlkampfreden von Gegenprotest aus ganz verschiedenen Richtungen. Gegen das Vorgehen Israels in Gaza, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Ein Banner kritisiert die Migrationspolitik der EU. Merz würdigt den Protest als Ausdruck von Meinungsfreiheit. Doch auch die sei bedroht durch den Aufstieg rechtsextremer Parteien, befürchtet von der Leyen.
Ihnen ist Europa und die Demokratie im Weg. Sie wollen dieses Europa spalten. Sie wollen es kaputt machen. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das werden wir niemals zulassen. Dagegen kämpfen wir.
Ein klares Statement gegen die AfD kommt auch von Oliver Schenk, bisher Chef der Staatskanzlei in Dresden, nun Spitzenkandidat der Sächsischen Union zur Europawahl.
Wer uns aus der EU rausführen möchte, meine Damen und Herren, der rückt uns an den wirtschaftlichen und politischen Rand. Mit einem Schlag würden uns 10% unserer Wertschöpfung wegbrechen. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Köln, eines der großen deutschen Wirtschaftsinstitute, sagt, mit einem Schlag hätten wir 2 Millionen Arbeitslose. Das kann doch nicht die Antwort in der heutigen Zeit sein.
Schenk will mehr Investitionen in Forschung, so Europas Wirtschaft zukunftsfähig machen. Ein Versprechen, das er gerade auch an junge Menschen richtet, die bei dieser Europawahl zum ersten Mal ab 16 wählen dürfen.
Auch beim Staatsbesuch von Emmanuel Macron in Deutschland geht es natürlich um die Europawahl. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Zusammentreffen deshalb auch ein Signal nach Europa genannt. Wobei der Termin ausgerechnet in diesen Tagen einen anderen Anlass haben dürfte, nämlich die Feiern zum 75-jährigen Bestehen der Bundesrepublik. Über den Macron-Besuch möchte ich jetzt sprechen mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Christiane, was stand heute auf dem Programm?
Ja, Emmanuel Macron ist heute, nachdem er und seine Frau Brigitte, die natürlich bei diesem Besuch dabei ist, nachdem die beiden mit militärischen Ehren empfangen worden sind, in Berlin dann zu Gast auf dem Demokratiefest gewesen, das dort gerade stattfindet zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ja derjenige ist, der zu diesem Staatsbesuch eingeladen hat, hat davon gesprochen, dass dieser Besuch zu einem Fest gemacht werden sollte, genauso wie man gerade die Demokratie feiere. Macron ist auch der einzige Staatschef, der zu dieser Jubiläumsfeier des Grundgesetzes eingeladen worden ist. Das unterstreicht nochmal die Besonderheit der deutsch-französischen Beziehungen.
Sie reden von Feier, von Fest. War es dann auch eine feierliche, war es eine festliche Stimmung?
Ja, das kann man auf alle Fälle so sagen. Das ist alles sehr harmonisch gewesen heute, auch beim Rundgang Macrons zwischen den Ständen dieses Demokratiefestes. Dort präsentieren sich Organisationen, zum Beispiel das deutsch-französische Jugendwerk hat sich dort vorgestellt. Und Macron hat sich sehr ausführlich mit den Menschen unterhalten. Er ist überall freundlich aufgenommen worden, was durchaus ein Unterschied ist zu Frankreich, wo es ja immer wieder vorkommt, dass die Menschen ihrem Ärger Luft machen, wenn Macron bei so einem Ortstermin auf der Straße Leute trifft. Heute Abend gibt es auch noch, das findet im Moment statt, ein Staatsbankett im Schloss Bellevue, also am Sitz des Bundespräsidenten.
Das deutsch-französische Verhältnis war ja gerade in der letzten Zeit schwierig. Es gab Unstimmigkeiten bei der Unterstützung der Ukraine oder auch wenn es um wirtschaftspolitische Beschlüsse auf EU-Ebene geht. Wie sind Macron und Steinmeier heute damit umgegangen?
Also sie sind natürlich darauf angesprochen worden und Macron hat dazu einen etwas historischen Bogen aufgemacht und daran erinnert, dass im historischen Rückblick Frankreich und Deutschland doch Einzigartiges, wie er gesagt hat, erreicht haben. Er hat gesagt, sie waren das Herzstück von Europa. Frankreich und Deutschland seien nicht gleich und auch nicht immer einig, aber man diskutiere immer. Und er hat nochmal daran erinnert, dass vor dieser Zeit Deutschland und Frankreich lange Krieg gegeneinander geführt haben. Macron hat gesagt, er sehe viel mehr, was Deutschland und Frankreich vereine, als das Trennende. Deutschland und Frankreich seien auch einfach nötig, um Europa voranzubringen. Und ganz ähnlich Frank-Walter Steinmeier, der davon gesprochen hat, dass es ein Missverständnis sei, dass europäische Länder in allem immer einig sein müssten und dass es doch gerade der zivilisatorische Fortschritt sei, dass, obwohl man verschieden ist, einen Weg zusammenfinden kann. Bei dem Staatsbesuch selbst werden ja keine politischen Beschlüsse gefällt. Das passiert dann erst wieder in der harten Tagespolitik, der man sich dann wieder widmen muss ab Dienstagabend beim deutsch-französischen Ministerrat. Da ist unter anderem das Thema die europäische Wettbewerbsfähigkeit und das kann dann durchaus schon wieder etwas weniger harmonisch zugehen.
Ich habe es eben schon erwähnt, wir stehen kurz vor den Europawahlen. Wie haben Steinmeier und Macron darauf Bezug genommen?
Macron hat nochmal wiederholt, was er in seiner zweiten Europarede vor kurzem an der Sorbonne gesagt hat, nämlich, dass er glaubt, dass Europa sterben kann. Die Gefahren aus seiner Sicht sind die russische Aggression. Andere Herausforderungen hat er genannt. Europa will erster Kontinent sein, der seine Wirtschaft klimaneutral macht. Das heißt, Klimaschutz und Wachstum müssten aufeinander abgestimmt werden, sagt Macron. Und gleichzeitig muss auch noch das Sozialmodell erhalten werden. Macron hat auch von einer Krise der Demokratien gesprochen, deren Stärke sei, dass man ständig debattiere, damit das Volk dann letztendlich die beste Entscheidung treffen kann. Und trotzdem gäbe es eine Faszination für den Totalitarismus. Der Nationalismus erscheine einfacher. Er hat davor gewarnt, dass, wenn die Nationalisten in den letzten Jahren an der Macht gewesen wären, es in der Pandemie keinen europäischen Impfstoff gegeben hätte, keinen europäischen Hilfsfonds und keinen Green Deal für den Klimaschutz. Beide, Macron und Steinmeier, haben vor allem dazu aufgerufen, bei der Europawahl auch tatsächlich wählen zu gehen.
Noch ganz kurz, morgen wird Macron in Dresden eine Rede zu Europa halten. Warum ausgerechnet Dresden?
Er hat dazu gesagt, dass er ganz bewusst das ganze Land ansprechen möchte. Er möchte an 35 Jahre deutsche Wiedervereinigung auch erinnern. Zu Dresden selber hat er gesagt, das sei ein großartiger europäischer Phönix, eine Stadt, die am Ende des Zweiten Weltkriegs komplett verwüstet war, aber eine großartige kulturelle und intellektuelle Stadt sei und heute im Herzen des sächsischen Silicon Valley liege und damit auch für die Herausforderungen der Zukunft stehe.
Vielen Dank, Christiane Kess. Mindestens 16 Tote, 42 Verletzte, 16 Vermisste. Das ist nach Angaben des Regionalgouverneurs die schreckliche Bilanz eines russischen Bombenangriffs auf einem Baumarkt in Kharkiv im Nordosten der Ukraine. Die Stadt habe den ganzen Tag unter massivem Raketenbeschuss gestanden. Wehren kann sich die Ukraine nur bedingt. Die Bomben und Raketen sind in Grenznähe nur sehr kurz bis zum jeweiligen Ziel unterwegs und einen Abschuss mit westlichen Waffen noch auf russischem Gebiet, gegen den verwehren sich die Verbündeten Kiews bislang. Aber jetzt hat die Debatte darum auch Deutschland erreicht. Johannes Kuhn aus Berlin.
Ausgangspunkt war ein Bericht in der New York Times vom Mittwoch. Demnach setzt sich US-Außenminister Antony Blinken innerhalb der amerikanischen Regierung für eine entsprechende Lockerung ein. US-Präsident Joe Biden hatte den Einsatz amerikanischer Waffen auf russischem Gebiet bislang ausgeschlossen. Er fürchtet eine Eskalation. Am Freitag dann erhob NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg diese Forderung ganz offiziell.
I think the time has come for allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have put on the use of weapons they have donated to Ukraine.
Die Zeit sei für die Verbündeten gekommen, sich zu überlegen, ob sie einige der Beschränkungen der gelieferten Waffen an die Ukraine aufheben, so Stoltenberg zum Magazin The Economist. Gerade in den aktuellen Kampfhandlungen in Grenznähe machten es die Einschränkungen für die Ukraine schwierig, sich unter diesen Bedingungen zu verteidigen. Die Ukraine zeigt sich bereits länger frustriert, dass sie Angriffen von russischem Grenzgebiet in relativer Grenznähe ausgesetzt ist, aber zum Beispiel Militärbasen dort nur mit Drohnen aus eigener Produktion angreifen kann. Unterstützung für seinen Vorstoß erhält Stoltenberg auch aus den deutschen Ampelfraktionen, zunächst von Anton Hofreiter. Er sagte am Freitag den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Ukraine solle nicht daran gehindert werden, russische Kampfjets auch im russischen Luftraum abzuwehren. Ähnlich äußerte sich am Wochenende der grünen Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer in der ARD.
Waffen, die die Verbündeten geliefert haben, sind Waffen der Ukraine. Die Ukraine kann diese so einsetzen, wie es das Völkerrecht erlaubt. Und das Völkerrecht erlaubt auch den Angriff auf militärische Einrichtungen in Russland. Und aus meiner Sicht ist es sinnvoll, die russischen Bomber zu zerstören, bevor sie über der Ukraine ihre todbringende Last abwerfen können.
Auch der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller erklärte, bei direkten Angriffen auf die ukrainische Grenze müsse es der Ukraine möglich sein, gegen Militärbasen auf russischem Territorium vorzugehen. Und auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid erklärte, der Einsatz westlicher Waffen auf russischem Territorium sei für ihn vertretbar und vom Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gedeckt. Voraussetzung aber dafür sei, dass die USA und die anderen Verbündeten gemeinsam zu einem entsprechenden Beschluss kämen. Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen zeigte sich auf dem Grundgesetzfest am Sonntag skeptisch, was eine mögliche Ausweitung des Einsatzgebiets betrifft. Es gebe klare Regeln, die mit der Ukraine vereinbart sein worden, und die funktionierten, so Scholz in einem Bürgerdialog.
Es ist das Normalste der Welt, dass die Ukraine befähigt wird, russische Einrichtungen auf russischem Boden zu bekämpfen.
So der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter am Mittag bei Welt TV. Kiesewetter geht sogar noch weiter. Er fordert eine Koalition der Willigen, die aus dem östlichen NATO-Territorium die Luftverteidigung im Westen der Ukraine übernimmt.
Die Ukraine hat zu wenig Luftverteidigungsmittel, die sie über das ganze Land einsetzen muss. Und es würde deshalb helfen, wenn dort, wo die russischen Angriffsschwerpunkte sind, im Osten und im Südosten und auch im Raum Charkiw, sie mehr Luftverteidigungsmittel hätte. Und die Lösung wäre, dass völkerrechtlich zulässig auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen eine Koalition der Willigen entsprechende Luftraummittel zur Verfügung stellt.
Kiesewetters Vorschlag ist nicht neu. Er orientiert sich an dem Papier, das jüngst der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen veröffentlicht hatte. Der amtierende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Idee seines Vorgängers allerdings bereits eine Absage erteilt.
In den Nahen Osten. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei Luftangriffen im Südlibanon 7 Kämpfer der schiitischen Hisbollah-Miliz getötet. Es werde auch weiterhin ein hartes Vorgehen gegen die Miliz geben, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Aber Israel musste an diesem Wochenende auch Gegenschläge hinnehmen. Auf eigenem Territorium. Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Die israelische Armee sprach von insgesamt 8 Geschossen über israelischem Gebiet. Etliche seien abgefangen worden. Alarm gab es auch nördlich von Tel Aviv. Die Terrororganisation Hamas hatte verkündet, die Raketen seien aus Rafah im Süden des Gazastreifens abgefeuert worden. Damit sind die Raketen zum Teil rund 80 Kilometer weit geflogen. In den letzten Tagen hatte es in israelischen Medien Berichte gegeben, dass Raketenbeschuss auch weiter im Norden wieder möglich sein könnte. Der Beschuss hängt offenbar mit dem Vorrücken der israelischen Streitkräfte in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, zusammen. Rafah ist der letzte Ballungsraum, den Israels Streitkräfte bisher noch nicht mit Bodentruppen angegriffen hatten. Dort werden zahlreiche Hamas-Kämpfer, möglicherweise sogar die Führung der Terrororganisation und in den Gazastreifen verschleppte Geiseln vermutet. Seit Anfang Mai rücken Bodentruppen immer weiter in Richtung des Zentrums von Rafah vor. Rund 1 Million Menschen, die dort zuletzt Schutz gesucht hatten, sind inzwischen geflohen. Am Freitag hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag angeordnet, dass Israel die Offensive in Rafah sofort beenden müsse. Bisher hält sich Israel aber nicht daran.
Das Ausmaß der Naturkatastrophe in Papua-Neuguinea ist immer noch nicht abzusehen. Durch einen Erdrutsch am Freitag ist ein ganzes Dorf verschüttet worden. Möglicherweise sind hunderte Menschen dabei ums Leben gekommen. Peter Hornung über den Stand der Rettungs- und Bergungsarbeiten.
Es seien ungefähr 150 Häuser verschüttet worden unter 6 bis 7 Metern Erdreich. Die Bergung der Opfer sei äußerst schwierig und riskant, denn es regne weiter. Die Helfer vor Ort müssten sich zwischendurch immer wieder in Sicherheit bringen, so Serhan Aktoprak, Sprecher der Internationalen Organisation für Migration. Sie mussten wegrennen, weil es so gefährlich ist. Es fallen ständig neue Felsen herunter und die Erde rutscht weiter. Die Menschen verwendeten Stöcke, Spaten und große Mistgabeln, um Leichen auszugraben. Aufnahmen aus einem Hubschrauber zeigen eine dutzende Meter breite Schneise, die ein Dorf den Abhang hinunter zu einem kleinen Fluss gerissen hat. Ereignet hatte sich der Erdrutsch am frühen Freitagmorgen. Der Unglücksort liegt im entlegenen Hochland und ist nur schwer erreichbar. Papua-Neuguinea ist ein Inselstaat im Südwestpazifik, nördlich von Australien. Schwere Regenfälle und anschließende Erdrutsche sind dort nicht selten.
Und damit zu ausgewählten Kommentaren aus den Zeitungen von morgen. Detlef Karg hat die Presseschau zusammengestellt. Thomas Pelzer trägt sie vor.
Die Debatte um das Video von der Insel Sylt mit Partygästen, die rassistische Slogans grölten, hält an. Die Augsburger Allgemeine schreibt dazu. Die Aufnahmen verstören, weil sie deutschen Klischees zuwiderlaufen. Im gängigen Bild sind das ostdeutsche Männer. Auf Sylt hingegen, dieser westdeutschen Sehnsuchtsinsel, haben die Kinder der Oberschicht ihrem Rassismus freien Lauf gelassen. Die Koblenzer Rheinzeitung fordert, statt einer Geld- oder einer Bewährungsstrafe sollten sie mehrere Sozialwochen lang in einer Behinderteneinrichtung oder in einem Flüchtlingsheim helfen. Das könnte sie etwas klüger machen. Das Straubinger Tagblatt geht noch weiter. Es kommt auf jeden Einzelnen an, auf Eltern und Lehrer, Freunde, Klassen- und Vereinskameraden, Arbeitskollegen oder Chefs. Wer auf Widerspruch stößt, sich ins Abseits stellt, sein Gesicht verliert und gar um seinen Job bangen muss, dem kommen rechtsextreme Parolen nicht so flink über die Lippen. Die Frankfurter Rundschau blickt auf die Debatte über die Waffensysteme für die Ukraine und ihre Verwendung. Die Ukraine braucht mehr Waffen, das wissen die Verantwortlichen in den Hauptstädten der Verbündeten. Doch alle haben unterschiedliche Gründe, weshalb sie gerade nicht liefern können. Ähnlich sieht es die Taz. Russland weiß nämlich ganz genau, bei einem ernsthaften Militärschlag auf seine gesamten Angriffskapazitäten wäre der Krieg in der Ukraine im Handumdrehen vorbei, und zwar mit einer russischen Niederlage. Das wissen auch Joe Biden und Olaf Scholz. Ihr Zögern zieht den Krieg in die Länge. Und die Lausitzer Rundschau aus Cottbus hält fest, die ukrainische Zivilbevölkerung zu schützen, ginge nur mit dem Einsatz der gelieferten Waffen hinter der ukrainischen Grenze. Anders als Russland, das Buchdruckereien oder Baumärkte attackiert, würde die Ukraine die Erlaubnis wohl kaum missbrauchen, denn die Konsequenz wäre glasklar, die Unterstützung des Westens würde sofort schwinden. Abschließend der Blick der Passauer Neuen Presse auf den Besuch von Frankreichs Präsident Macron in Deutschland. Man stelle sich vor, Bundeskanzler Scholz hält eine Rede in der französischen Nationalversammlung, und zwar auf Französisch. Umgekehrt ist genau das passiert, bei der Trauerfeier für Wolfgang Schäuble im Bundestag. Emmanuel Macron war einer der Hauptredner. Gut, man kann einwenden, Scholz spricht schon auf Deutsch nicht so gerne. Es grenzt schon fast an Unvernunft, wie Scholz den Franzosen jetzt abkanzelt. Macrons Deutschlandreise strotzt nur so von bedeutungsschweren Bezügen. Was aber fehlt, ist ein Programmpunkt mit Scholz. Heute will Macron in Dresden übrigens vor Tausenden eine Rede an die europäische Jugend halten. Auf Deutsch, wie man hört. Kommt bestimmt gut an.
Vielen Dank, Thomas Pelzer, für die Pressestimmen. Die Redaktion dafür hatte Detlef Karg. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken, Ihnen eine gute Nacht wünschen und dann eine gute neue Woche. Tschüss.